Ich predige heute Abend über diese neue Jahreslosung, Du bist ein Gott, der mich sieht. Aus 1. Mose 16, Vers 13. Ja, ganz interessant, du bist ein Gott, der mich sieht, also er übergeht mich nicht. Ich weiß nicht, wie Ihnen das ging, als ich als Kind dann ab und zu zum Einkaufen geschickt wurde, konnte es schon sein, dass ich da irgendwo so stehen blieb und Erwachsene bevorzugt wurden in der Bedienung. Und das finde ich toll, dass Gott einem nicht übersieht, nicht übergeht, sondern uns im Blick hat. Ich denke auch, wenn wir am Ende eines Gottesdienstes immer diesen Segen sprechen, da heißt es ja, der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir. Das heißt ja, er hat dich voll im Blick und strahlt. Das heißt, du bist herzlich willkommen. Ja, da gibt es zu Beginn noch eine ganz nette Geschichte. Da war ein Pfarrer, der hatte also ein großes Obstgrundstück und da stellte er fest, dass es da irgendwelche Leute gab, die ihm das Obst gestohlen haben. Und dann hat er überlegt, was kann ich tun, um das zu verhindern. Hat er ein großes Schild geschrieben und da aufgestellt auf diesem Grundstück, da stand drauf, Gott sieht euch. Und da dachte er, das wird doch jetzt ehrfurchtsvoll genug sein, um die Leute an diesem Diebstahl zu hindern. Aber am nächsten Tag war wieder Obst gestohlen und siehe da, das Schild hatte sich verändert. Da stand nämlich noch was unten drunter. Oben stand ja, Gott sieht euch und unten drunter stand, er verrät uns aber nicht. Ja, ganz interessant, Gott sieht uns und hier ist eine junge Frau, die Hagar, die das zu einem Engel sagt, dem Engel des Herrn. Die Hagar war so eine Art Mitbringsel aus Ägypten. Der Abram, der ja früher noch Abram hieß und nicht Abraham, der hatte eine unrühmliche Reise gemacht nach Ägypten zur Zeit einer Hungersnot. Und da seine Frau, obwohl sie alt war, trotzdem offensichtlich noch hübsch war, hat er mit ihr abgesprochen, wo auch immer sie hinkommen, sollte sie sich nicht vorstellen als seine Frau, sondern als seine Schwester. Wobei das natürlich auch stimmt, sie war nämlich seine Stiefschwester. Sie hatten denselben Vater, aber eine unterschiedliche Mutter. Und so trat sie also in Ägypten auf als seine Schwester und der Pharao fand sie sehr schön und hat sie dann zu sich geholt, da an den Hof und als Frau genommen. Aber Gott strafte ihn mit Plagen. Und damals haben die Leute ja eher noch nach Gott gefragt als heute. Und dann merkte er, oder ist da irgendwas schiefgelaufen hier und stellte fest, das ist ja gar nicht die Schwester von dem Abraham, sondern ist seine Frau. Er hatte ihn aber vorher beschenkt, sozusagen eine Art Brautgabe mit Tieren, Esel und Kamele und Schafe und auch mit Sklaven und Sklavinnen. Aber dann merkte er, das ist ja, ich habe ja Ehebruch begangen, ohne es zu wissen. Und er rief den Abraham und sagte, was hast du dir eigentlich gedacht, als du sagtest, sie sei deine Schwester, sie ist doch deine Frau. Sagte er, ja, ich dachte, ihr seid vielleicht so radikal, dass ihr mich dann umbringt, um an sie heranzukommen. Deshalb habe ich das so gesagt. Er wurde dann wieder weggeschickt, aber ich nehme an, dass er da auch als eine Sklavin diese Hagar, um die es hier geht, mitgenommen hat. Der Abraham hatte ja von Gott eine Zusage bekommen, als er mit 75 Jahren in dieses Land Kanaan einzog. Drei Dinge wurden ihm zugesagt. Er sollte das Land bekommen, das heißt seine Nachkommen. Er sollte ein Volk werden und mit ihm und seinem Namen würden sich Segen wünschen, die ganze Erde, alle Menschen. Also riesige Zusagen, Land, Volk und Segen. Aber inzwischen war er schon ein paar Jahre älter geworden und ja, mit dem Volk hatte sich da noch nichts eingestellt, denn seine Frau hatte keine Kinder und war schon ziemlich alt, er auch. Aber dann hat Gott noch einen Bund mit ihm geschlossen. Und das war eine tolle Aussage in 1. Mose 15, wo es heißt, ich bin dein Schild, dein wartet reicher Lohn. Und der Abraham sagte, was heißt der Lohn? Wer soll denn den kriegen? Vielleicht mein bester Sklave, der allen Besitz verwaltet. Ich habe ja keine Nachkommen. Und das fand ich dann toll, wie Gott sagte, dann geh doch mal raus und schau mal in den Himmel. Ob du da die Sterne zählen kannst, kannst du nicht. Und du wirst einen Sohn bekommen aus deinem eigenen Nachkommenschaft und Das war ein tolles Versprechen. Wie alt er damals war, wissen wir nicht, aber er wurde ja immer älter und da stellte sich kein Sohn ein, sodass dann im Alter von 86 Jahren, also jetzt schon 75 bis 86, schon ein paar Jahre zusammen, seine Frau und er auf die Idee kamen, das heißt seine Frau kam auf die Idee, nimm doch meine Sklavin, diese Hagar, und wenn sie ein Kind von dir bekommt, dann, sie gehört ja mir als Sklavin, dann gehört das Kind auch mir. Wobei interessant ist, Namen haben ja alle eine Bedeutung und der Name Hagar kann zwei Bedeutungen haben. Die eine Bedeutung ist die Schöne und die andere Bedeutung ist die Flucht. Ja, eine Doppelbedeutung in einem Namen. Ja, und dann hat er diese junge, hübsche Dame genommen und sie wurde schwanger und freute sich darüber und hat sich dann etwas hochmütig über die Sarai hinweggesetzt, da sie ja jetzt ein Kind des Herrn bekam und seine eigene Frau nicht. Sie hat daraufhin sie hart behandelt und das war ihr dann zu viel, deshalb ist sie dann geflohen. Und in der Wüste entdeckt sie dieser Engel des Herrn und spricht sie an, wo kommst du her? Ja, klar, von dieser Herrin, die mich so hart behandelt hat. Und da sagt er dann, kehre zurück und ertrage die Härte. Ja, interessant. Also wir denken ja immer, wenn Gott uns hilft, geht es nach vorne. Hier ging es eigentlich nach hinten oder war es doch vorne, je nachdem, wie man das sieht. Und aus dem Sohn, den du gebären wirst, wird ein großes Volk werden und es wird ein ganz starker Mann werden, der sich überall durchsetzt. Und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Ismael heißt Gott hört. El heißt der Gott auf Hebräisch und Shammah heißt hören. Gott hört. Ja, er hat die Not gehört, in der du bist und dir geholfen, aber jetzt gehe mal wieder zurück. Das ist interessant, auch bei uns, ich vermute, dass auch mancher von uns schon in irgendwelchen Lagen war, wo er dachte, also da würde ich ja gerne so ein bisschen außenrum gehen bei diesen Schwierigkeiten. Aber es kann sein, dass Gott sagt, gehe zurück und ich helfe dir auch durch diese Zeit hindurch. Wobei die Hagar ja dann noch, bis der Sohn wirklich geboren wurde, der Sohn für Abraham, noch, da war der Abraham dann 200 Jahre alt. Und, entschuldigen, 100 Jahre alt, da habe ich etwas zugelegt. Also waren schon viele Jahre vergangen inzwischen. Und sie wurde dann mit ihrem Sohn erst vertrieben, als dieser neue Sohn entwöhnt war. Das war immer so nach 3-4 Jahren. Also konnte sie doch mindestens noch knapp 20 Jahre diese Härte ertragen. Je nachdem, was das war, aber Gott hat sie begleitet. Ja, im Alten Testament gibt es noch so mehr Leute, die zurückgeschickt wurden. Da gab es einen ganz berühmten Propheten, der hieß Elia. Das ist ja auch zur Zeit der Modename in Deutschland, erstaunlicherweise. El heißt Gott und Jah ist die Abkürzung für Yahweh, das heißt der Herr. Also dieser Name Elia heißt auf Deutsch dann Gott ist der Herr. Weil im Hebräischen gibt es keine Hilfszeitwörter, also das Wort ist gibt es da nicht. Gott ist der Herr. Und der hatte einen riesigen Sieg errungen im Gebet auf dem Berg Karmel über die Baalspropheten. Das war so ein Fruchtbarkeitskult oder auch Sexkult, könnte man sagen, würde also heute in die Zeit hineinpassen. Und in dem Gebetskampf hatte er gewonnen und diese Baalspriester wurden hinterher getötet, nachdem das Land 3,5 Jahre lang keinen Regen hatte. Können wir uns kaum vorstellen, wie das dann aussah und wie viele Tiere dann noch am Leben waren. Waren jetzt diese Baalspriester tot und danach kam der Regen. Ich liebe Vergleiche, wobei die natürlich immer irgendwo hinken. Wenn jemand eine schlimme Entzündung hat in seinem Körper, kann es sein, dass Antibiotika die Bakterien töten und dann kann er wieder gesund werden. Und so vergleiche ich jetzt mal diese Baalspriester mit den Bakterien in diesem Land. Und als die überwunden waren, kam wieder Segen und Regen. Aber als der König das dann seiner Frau erzählte, der Ahab, der Isebel, da sagte dir, also wenn ich die Isebel bin, dann soll morgen um die Zeit der Kopf bei dem Elia nicht mehr auf den Schultern sitzen. Und es war interessant, gegen 450 Männer hatte er gewonnen Und vor einer Frau ergriff er jetzt die Flucht, floh in die Wüste. Und dort begegnete ihm dann auch ein Engel, als er da unter einem Busch lag, schlafend, und stärkte ihn, gab ihm was zu essen. Und dann ist er wieder eingeschlafen, gab ihm wieder was. Und dann ist er 40 Tage gelaufen bis zu dem Berg Horeb. Und dort fragte ihn Gott, was machst du? Und er sagte, ja, ich habe für Gott geeifert, aber ich bin der Einzige, der noch für Gott übrig ist. Und er sagte, nein, es gibt noch 7000, die auch ihre Knie nicht vor Baal gebeugt haben. Und das Interessante ist, dann schickt er ihn wieder zurück, den ganzen Weg, wieder 40 Tage wahrscheinlich. Und sagt, du hast 3 Aufträge, einen Nachfolger zu berufen, es wurde Elisa, einen König zu salben, es wurde der Jehu, und dann einen König von Syrien zu salben, es wurde der Hazael. Also interessant, er schickt ihn genau wieder dahin zurück, wo er hergekommen ist, sogar mit mehrfachen Aufträgen, die er dann auf diese oder jene Weise ausführte. Du bist ein Gott, der mich sieht. Das ist ja sehr schön, einfach zu wissen, Gott hat mich im Blick, er weiß, wo ich bin. Und ich denke, jeder von uns hat das wahrscheinlich schon irgendwo mal erfahren, in Kleinigkeiten oder auch in größeren Dingen. Meine Frau und ich haben, solange es noch wärmer war, immer so eine kleine Radtour gemacht. Und da gab es eine Bank, auf die wir uns gerne gesetzt haben, um so ein bisschen die Landschaft zu genießen und auszuruhen. Aber die Bank war nicht nur bei uns beliebt, sondern auch bei anderen Leuten. Und ich erinnere mich noch, wie ich dann gefahren bin mit ihr und habe dann gebetet, Herr Jesus, wäre schön, wenn die Bank frei ist, wenn es so richtig ist. Und da kamen wir zur Bank, aber da saß ein Ehepaar. Aber gerade als wir ankamen, standen die auf und verabschiedeten sich. Da dachte ich, vielen Dank, das sind so Kleinigkeiten, in denen einfach Gott zeigt, ich bin da. Oder früher fuhr ich auch den Gemeinde-VW-Bus öfters noch und war da in Offenbach auf der Waldstraße, vor einer Ampel, wo also 2 Spuren nebeneinander waren. Und plötzlich sah ich neben mir so eine Dampfwolke aufsteigen. Dachte ich, was ist denn da los? Und als ich hinguckte, war das unser Auto, in dem meine Frau saß. Was war passiert? Da war die Kühlerleitung geplatzt und das Wasser floss in den Motor. Ja, aber direkt daneben war eine Tankstelle. Und da haben wir dann gemeinsam das Auto darüber boxiert. Und ich konnte sie dann mit dem VW-Bus der Gemeinde wieder mitnehmen und am nächsten Tag das reparierte Auto wieder abholen. Da dachte ich, vielen Dank, also Gott kann auch in praktischen Dingen immer wieder ganz klar sagen, da bin ich. Es gibt ein Krankenhaus in Peru, das viele inzwischen kennen, was ein Dr. John mit seiner Frau bauen wollte. Er hat dafür viele Jahre lang Geld gesammelt, um den Indianern, also diesen Einwohnern dort zu helfen. Und als er dann das Geld hatte, brauchte er aber noch einen Bauleiter, einen Baumeister sozusagen, der das überwacht, weil er den Peruanern jetzt nicht so zutraute, dass dann alle rechten Winkel auch rechtwinklig sein würden, wenn er das Haus baut. Und da war er bei einem Rechtsanwalt hier in Deutschland und sagte, ich habe jetzt das Geld zusammen, einige Millionen, um das Haus zu bauen, aber ich brauche noch einen Baumeister. Und er sagte, da hätte ich eine Idee, ich kenne da jemanden, der bei einer großen Firma gearbeitet hat, den könnten Sie mal anrufen. Und er gab ihm die Telefonnummer und noch bei dem Rechtsanwalt hat er also diesen Mann angerufen und ihn gefragt, ob er sich vorstellen könnte, da eventuell in Peru einen Bau eines Krankenhauses zu leiten. Und das Erstaunliche war, der Mann sagte ja. Und im Hintergrund hörte man auch seine Frau noch. Und dann sagte er, aber da wäre noch ein Punkt, es wäre auch schön, wenn uns das nichts kostet. Und er sagte, nein, das kostet sie nichts. Ja, und er hat dann diesen Bau geleitet, aber was war passiert? Der war also Leiter bei einer großen deutschen Baufirma gewesen und war gerade in Rente gegangen. Er war Christ und seine Frau auch. Und sie hatten gerade ein paar Wochen vorher gebetet, Herr Jesus, ist das jetzt alles oder kommt noch was? Und dann kam dieser Anruf und er hat das gebaut und später auch die ganzen Ergänzungsbauten auch noch geleitet. Hier gibt es einen schönen Vers im Epheser 2, Vers 10. Da heißt es, wir sind sein Gebilde, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die er im Vorhinein bereitet hat. vorbereitete gute Werke, die wir tun können. Müssen nicht so große, sensationelle Dinge sein, können auch ganz kleine sein. Ja, und jetzt noch ein interessanter Satz aus dem Buch Jesaja, Kapitel 28, Vers 16. Da heißt es: Ich lege in Zion einen kostbaren Stein, einen bewährten Stein, einen kostbaren, grundlegenden Eckstein. Und in der Luther-Übersetzung heißt es dann: Wer glaubt, flieht nicht. Das ist interessant. Wer glaubt, flieht nicht. Das heißt, er macht sich nicht aus dem Staub, sondern er bleibt dort, wo Gott ihn hinstellt und ihn führt. Ja, die Hagar freut sich über einen Gott, der sie sieht, der mit ihr ist. Und heute gibt es, glaube ich, auch viele Leute, die sich freuen, dass sie ohne Gott zurechtkommen. Bis in unsere höchste Regierung, wo man überlegt, wer da noch die Hand auf die Bibel legt, bei dem Eid, den er leistet für das Volk. Und wer sagt, ich bin bisher immer ohne Gott zurechtgekommen, ohne solche Formulierungen, ich werde es auch weiter so machen. Dann sieht man auch, wohin das führt, wenn jemand sozusagen die Augen verschließt. Ich nehme an, viele von uns hatten kleine Kinder oder waren selber mal klein. Was macht ein kleines Kind, wenn es sich versteckt? Klar, hält die Augen, die Hand vor die Augen und sagt, such mich. Weil es jetzt die anderen nicht sieht, denkt es, die sehen es auch nicht. Ja, und was machen Erwachsene? Die machen das nicht so. Da hat ein Schriftsteller mal gesagt, mancher hält die Bretter vor dem Kopf für die Bretter, die die Welt bedeuten. Fand ich eine interessante Aussage. Ist also nicht so die Hand vor den Augen, sondern das Brett vor dem Kopf. Und das ist dann ganz erstaunlich oder manchmal auch erschreckend, je nachdem, was dabei herauskommt. Ich will nur mal ein Stichwort unserer Regierung aufzählen. Wie wird bei uns Familie definiert? Weiß das jemand? Ja, als Verantwortungsgemeinschaft. Also normalerweise würden wir sagen Familie, Mann und Frau und Kind. Das heißt, die Generationenfolge muss in einer Familie drin sein. Aber da ja Sexualität heute sehr frei definiert wird, ist es nur noch eine Verantwortungsgemeinschaft. Gestern war ja hier Feuerwerk und leider kommt da oft auch Feuerwehr zum Einsatz. Wenn eine Feuerwehrgruppe im Einsatz ist, könnten Sie sagen, wir sind auch eine Verantwortungsgemeinschaft. Das sage ich jetzt nur als ein Beispiel, wohin es führt, wenn man einfach die Verbindung zu Gott und seiner Schöpfung ein Stück weit offen lässt oder auch ersetzt durch die eigene Schöpfung, die man sich überlegt hat. Ja, hier war ein Engel, der mit der Hagar gesprochen hat. Und ich vermute, dass wir alle auch schon Kontakt mit Engeln hatten, auch wenn wir sie nicht gesehen haben. Als kleiner Knirps, so, ich weiß nicht, wie alt ich da war, 3 Jahre vielleicht, bin ich meiner älteren Schwester über die Straße nachgerannt, hatte nur übersehen, dass da gerade ein LKW den Berg runterkam und der hat mich dann umgefahren. Aber ja, mir ist eigentlich nichts passiert, denn ich lag zwischen den Vorderrädern und hatte nur Nasenbluten. Ja, da kann ich auch sagen, oder ja, mein Vater war im Krieg und er sagte nochmal, irgendwo waren sie da in so einem kleinen Häuschen da, wo die Schreibstube drin war, wo er geholfen hatte. Und da kam eine Rakete, also eine Granate, direkt auf diese Schreibstube geflogen. Aber darüber war zum Glück ein Baum und deshalb ist die oben in den Ästen des Baumes explodiert. Sonst hätte ich meinen Vater nie kennengelernt. Aber es sind Dinge, wo wahrscheinlich jeder von uns irgendwas hinzufügen könnte aus seinem Leben, aber nicht nur Bewahrungserlebnisse, sondern vielleicht auch Leitungserlebnisse, wo irgendwelche Personen oder Entwicklungen eine neue Richtung gaben im Leben oder eine alte bestärkt haben oder in eine Arbeit hineingeführt haben und Gott auch da wirkte. Ja, wenn wir in das neue Jahr gehen, dann kann man sicher eines mitnehmen, diese Aussage, wir sind nicht allein, denn wenn Gott weiß, wo wir sind, dann hat er ein Auge auf uns gerichtet. Und da gibt es diesen schönen Bibelvers aus Psalm 32, Vers 8. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das heißt, Gott hat einen Plan, er weiß, wie es weitergeht. Wobei wir das ja oft noch nicht so in allem wissen, obwohl vieles sich einfach fortsetzt, wie es gewesen ist. Und dann gibt es noch zwei Bibelverse, den einen davon kennen alle, der heißt: Befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und der zweite Bibelvers ist ganz ähnlich, der heißt: Befehl dem Herrn deine Werke, so werden deine Pläne gelingen. Ja, und das wünsche ich uns allen, das Bewusstsein, dass Gott uns nicht nur sieht, sondern wir nicht alleine sind und auch unsere Wege und Werke in seinen Augen gelingen, wie er das möchte. Herr Jesus, du möchtest jeden von uns segnen, weil du ihn liebst, ja, und auch führst. Du weißt, was das bedeutet. Danke für deine Führung, Liebe und Stärkung. Amen.